Noch zweimal tagt der Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus NSU Baden-Württemberg. Wie bewerten Sie bis hierher die Arbeit dieses Ausschusses?
Durchwachsen. Also der Ausschuss ist nur mit großer Mühe zustande gekommen und die Abgeordneten, die im Ausschuss sitzen, waren eigentlich davon überzeugt, dass es völlig unnötig ist, so einen Ausschuss zu haben. Sie haben sich dann am Anfang mit dem Tod von Florian Heilig beschäftigt und waren entsetzt darüber, wie schlampig die Polizei ermittelt hat und wie schnell die Staatsanwaltschaft innerhalb von wenigen Stunden davon ausgegangen ist, dass es ein Selbstmord von Florian Heilig war. Zur Erklärung: Florian Heilig, ein junger Nazi-Aussteiger aus Heilbronn, hat noch vor dem sogenannten Auffliegen des NSU-Kerntrios gegenüber Mitschülern davon gesprochen, dass er wisse, wer Michel Kiesewetter umgebracht hat. Und außerdem hat er gesagt, es waren die Nazis aus Heilbronn und Öhringen. Nachdem dort, wo er gewohnt hat, in dem Wohnhaus, eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat, sind die Mitschülerinnen dann zur Lehrerin gegangen. Die Lehrerin hat es der Polizei gemeldet, sodass das also noch vor dem Auffliegen des NSU-Kerntrios bekannt war. Es gab dann eine Ermittlungsgruppe, die beim Landeskriminalamt angesiedelt war, die EG Umfeld. Die EG Umfeld wollte Florian Heilig dann noch einmal vernehmen, so wie alle anderen auch. Also es wäre Routine gewesen. Aber am Tag der erneuten Vernehmung von der EG Umfeld ist Florian Heilig auf meines Erachtens bis jetzt noch nicht geklärte Weise in seinem Auto verbrannt am Cannstatter Wasen, dort wo ein Nazitreffen eigentlich immer wieder war. Es gab Zeugen, die sind nicht vernommen worden, weil wenn es ein Selbstmord ist, braucht man keine Zeugen. Und es war also höchst skandalös und dubios, was da abgelaufen ist. Das fanden dann auch die Abgeordneten, sodass sie sich sehr lange damit beschäftigt haben. Es ging dann ganz stark auch um den Kuckucks-Clan. Also es waren ja zwei Polizisten aus der Beweissicherungseinheit in Böblingen, Mitglied im Kuckucks-Clan. Es soll weitere Interessierte gegeben haben. Und auch da hat sich der Untersuchungsausschuss schwer getan, die ganze Dimension zu erfassen, weil Achim Schmidt, der Gründer vom Kuckucks-Clan, war gleichzeitig V-Mann vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Thomas Richter alias Corelli, ein überzeugter Nazi, eine sogenannte Top-Quelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz, war ebenfalls beim Ku Klux Klan. Und es war unklar, oder es ist bis heute unklar, welche Rolle diese Nazi-Struktur eigentlich gespielt hat. So gut wie gar nicht sind sie zur Behandlung mit den Heilbronner Mord und Mordversuch gekommen an Michel Kiesewetter und Martin Arnold. Erst jetzt so ganz langsam tasten sie sich ran. Und gestern bei der Sitzung, allerdings bei der nicht öffentlichen Sitzung, kam raus, dass bei der Netzabfrage von den Handydaten verschiedene Leute zur Tatzeit in der Nähe oder auf der Theresienwiese war, unter anderem mehrere Hells Angels, also diese Rockergruppe, aber auch Leute aus der sogenannten organisierten Kriminalität. Also in all dem ist das Landeskriminalamt nicht nachgegangen, weil es war ja am Anfang für sie klar, es waren Roma bzw. eine Sinti-Familie, die den Mord begangen hat. Und dann war ja diese Geschichte mit den Wattestäbchen, die dann also für Irritation gesorgt hat, wo diese Täterin überall aufgetaucht ist, bis rausgekommen ist, dass diese Wattestäbchen determiniert waren, also praktisch schon bei der Herstellung sind dort die Fingerabdrücke von einer Mitarbeiterin der Firma, die die Wattestäbchen herstellt, draufgekommen. Und dann war wieder Unsicherheit, wer es war. Es wurde weiter an der Sinti-Familie festgehalten, bis dann die Pistole von Michel Kiesewetter im Wohnmobil von den beiden Toten Böhnhardt und Mundlos gefunden wurde. Also der Untersuchungsausschuss hat sich sehr schwer getan, aber es war trotzdem sinnvoll, dass es ihn gab, und es wird ja einen zweiten geben mit großer Wahrscheinlichkeit, weil doch einiges dadurch ans Licht gekommen ist.
Sie haben es angesprochen, die Umtriebe des Ku Klux Klans, natürlich für Schwäbisch Hall auch sehr interessant. Es gibt ja immer wieder die Theorie in diesem Zusammenhang, das sei ein Honigtopf gewesen. Was meint, das sei ein künstlich geschaffener rassistischer Bund, um Rechtsextreme anzulocken vom Verfassungsschutz quasi. Was halten Sie von so einer Theorie?
Ich halte eigentlich nichts von dieser Theorie. Und ich habe auch mal Clemens Binninger, dem Bundestagsabgeordneten der CDU aus Böblingen, dem diese Äußerung zugeschrieben wird, darauf angesprochen bei einer Veranstaltung und habe ihn gefragt, ob er das heute noch so sagen würde. Und er hat mir gesagt, er hat so nicht gesagt, aber er hat dann gesagt, es sei denkbar, dass das so wäre. Aber angesichts der Tatsache, dass Achim Schmidt vom Verfassungsschutz entlassen wurde, vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg, weil er seine Aktivitäten im Clan nicht dem baden-württembergischen Verfassungsschutz gesagt hat und nicht praktisch hat absegnen lassen und deswegen als nicht vertrauenswürdig gegolten hat, spricht dagegen, dass es ein Honigtopf war, weil dann hätte Achim Schmidt als verantwortlich, als der, der es gegründet hat, also diesen EKKK, dann praktisch im Auftrag des Verfassungsschutzes gehandelt. Verfassungsschutz sagt, wir haben die Arbeitsgrundlage mit ihm gekündigt, weil er uns das nicht gesagt hat und weil wir erst, und das ist inzwischen wohl nachgewiesen, also auch durch Jerzy Montag, den Sonderermittler vom Bundestag, der sich mit Corelli beschäftigt hat und mit dem plötzlichen Tod von Corelli, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz dem Landesamt mitgeteilt hat, dass da ein Clan in Baden-Württemberg existiert und dass dort auch Polizisten drin sind.
Sie haben es angesprochen, der Rechtsanwalt Montag war oder ist ja Sonderermittler des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag. Er war jetzt eingeladen beim NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg. Er meinte, er könnte viel zu Corelli berichten, musste aber sozusagen vieles unter Geheimhaltung halten, was vom Bundestag so gefordert wurde. Warum klappt da der Austausch zwischen Bund, Länder, aber auch den Behörden? Warum ist da kein Austausch? Warum kommt das nicht zustande? Warum wühlt da jeder in seinem eigenen Revier?
Also erstmal finde ich es gut, dass die verschiedenen Ämter getrennt voneinander sind. Es ist eine Erfahrung des historischen Faschismus, dass wenn Geheimdienst und Polizei ganz eng verzahnt und Hand in Hand arbeiten, dass das dann zu einer Machtfülle kommen kann und zu einer Machtkonzentration, die schädlich sein kann und die dann praktisch das Gegenteil erzeugt als das, was man eigentlich will, nämlich eine Zusammenarbeit. Und Jerzy Montag hat einen Bericht geschrieben über 300 Seiten. Diese 300 Seiten liegen nur dem Parlamentarischen Kontrollgremium vor. Jerzy Montag hat bei der Sitzung gesagt, dass er selbst nicht mal mehr ein Exemplar hat. Er musste alles abgeben und veröffentlicht wurde dann, also das, was man dann auch nachlesen kann, wurden von diesen 300 Seiten lediglich 30 Seiten. Und das, was an diesen 30 Seiten steht, darauf bezog sich dann auch die Aussagegenehmigung vom Parlamentarischen Kontrollgremium. Es war nicht die Aussagegenehmigung vom Bundestag, sondern vom Parlamentarischen Kontrollgremium, in dessen Auftrag dann auch Jerzy Montag die ganzen Akten sich angeschaut hat.
Sie haben ja im Programmheft des Freien Radios für Stuttgart einen Zwischenbericht zum Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg geschrieben. Daraufhin hat sich der Vorsitzende des U-Ausschusses, Wolfgang Drexler, SPD, mit einem Brief zu diesem Zwischenbericht zu Wort gemeldet. Was wollte er in diesem Brief korrigiert wissen?
Also es waren mehrere Dinge. Zum einen, Florian Heilig ist in Heilbronn mal angegriffen worden und im Bauchbereich mit einem Messer verletzt worden. Er ist ins Krankenhaus gekommen und er hat gesagt, es waren die Kroaten. Ich habe einen Kroaten benannt, der in der Neonazi-Szene in Heilbronn aktiv ist, Frontik, und Herr Drexler hat darauf hingewiesen, dass dieser Frontschick nicht Bestandteil des Untersuchungsausschusses ist und dass dessen Namen dort nicht erwähnt wurde. Dann geht es darum, dass Florian Heilig, habe ich geschrieben, in einem Zeugenschutzprogramm war. Dann hat Herr Drechsel geschrieben, es gab die Diskussion, ob er in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird. Aber er war letztendlich nicht im Zeugenschutzprogramm. Diese These sei von seinem Vater vertreten worden. Aber das ist nach Aussagen der Beamten vom Landeskriminalamt so nicht richtig, sondern er war in einem Aussteigerprogramm und das Zeugenschutzprogramm ist nochmal neben dem Aussteigerprogramm ein anderes Programm. Außerdem hat er geschrieben, dass der Beamte vom Landeskriminalamt, der das Aussteigerprogramm betreut, auf die Frage, warum Neonazis aus Heilbronn sehr schnell an neue Handynummern von Florian Heilig gekommen sind und ihn bedroht haben. Und diese Handynummern waren eigentlich nur der Familie bekannt und dem Aussteigerprogramm, also Big Rex, das direkt ans Landeskriminalamt angegliedert ist. Eine Sache, von der ich inzwischen sage, das ist sehr, sehr schlecht, dass dieses Aussteigerprogramm direkt am Landeskriminalamt hängt. Und ich habe geschrieben, der Beamte hat nichts gesagt. Daraufhin hat Herr Drechsler gesagt, das stimme nicht. Er hat gesagt, dass er die Telefonnummer nicht weitergegeben hat und alles andere in einer nicht öffentlichen Sitzung sagen werde. Also es geht in dem Fall um diesen einen Satz. Für mich war dieses, er habe es nicht rausgegeben, die Telefonnummern, so viel wie er hat nichts gesagt. Weil er hat nicht gesagt, wo war die Schnittmenge, dass die Telefonnummern, die Handynummern von Florian Heilig an die Nazis gekommen sind. War es ein Beamter vom Aussteigerprogramm? War es ein anderer Aussteiger, der ebenfalls von den Nazis unter Druck gesetzt wird? Also das ist in einer nicht öffentlichen Sitzung vielleicht angesprochen worden, bestimmt, vielleicht geklärt worden, aber öffentlich ist es nicht bekannt.
Jetzt soll ja vor der Landtagswahl im März soll es einen Bericht des U-Ausschusses in Baden-Württemberg geben. Was wird da voraussichtlich drinstehen?
Also da ich keine Kristallkugel habe, weiß ich es nicht. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall drinstehen, dass zumindest ein Teil der Abgeordneten sehr irritiert ist über die Ermittlungsarbeit der Polizei. Es wird drinstehen, dass sie zu ganz wichtigen Bereichen nicht gekommen sind. Und es wurde ja schon festgelegt, womit sich der neue Untersuchungsausschuss beschäftigen soll. Nämlich unter anderem mit der Frage, welche Kontakte gab es eigentlich von Nazis aus Baden-Württemberg zum NSU-Kerntrio bzw. zum direkten Umfeld. Das ist ein Untersuchungsausschuss, kann sich immer nur mit der Situation in dem jeweiligen Land befassen, also ein Untersuchungsausschuss vom Landtag. Und dann wird drinstehen, dass es zu der Frage am Mord von Michel Kiesewetter noch sehr viele nicht aufgeklärte Sachen gibt oder Fragen gibt. Und die sollen dann auch im nächsten Untersuchungsausschuss dann behandelt werden. Ansonsten bin ich sehr neugierig, wie Sie das zusammenfassen. Sie werden auf jeden Fall zum Clan einiges schreiben. Sie werden zu Florian Heilig einiges schreiben. Also das wird kommen, aber letztendlich ist es eine spannende Frage, wie werden Sie es zusammenfassen?
Sie haben schon angesprochen, Sie gehen davon aus, dass es einen zweiten Ausschuss gibt. Worauf stützt sich diese Aussage?
Alle Abgeordneten, die beim Untersuchungsausschuss von den Parteien dorthin geschickt worden sind, haben einstimmig beschlossen, dass sie in ihren Parteien beantragen werden, dass es einen zweiten Untersuchungsausschuss geben wird.
Spricht das vielleicht auch ein bisschen für eine Art Wandel? Sie haben ja am Anfang gesagt, außer ein paar Abgeordneten von den Grünen wollte niemand einen Ausschuss haben. Jetzt sind plötzlich alle Parteien wollen einen zweiten Ausschuss. Also wie ist da Ihre Erfahrung? Was macht es auch mit den Ausschussmitgliedern? Ist da wirkliches Interesse vorhanden, solche Sachverhalte auch aufzuklären? Oder ist das jetzt erst gewachsen durch den ersten Ausschuss?
Ich denke, das ist gewachsen durch den ersten Ausschuss, weil die ganze Dimension war den meisten Abgeordneten überhaupt nicht klar. Also gestern zum Beispiel wurde ein Mitarbeiter einer Handyfirma befragt und da haben einige Abgeordnete sehr detailliert nachgefragt, ob es möglich wäre, dass auch irgendwelche fremden Geheimdienste, zum Beispiel das Handy von Michel Kiesewetter, hätten orten können. Das ist eine Fragestellung, die wäre vor einem Dreivierteljahr, also als im Februar der Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, niemand von diesen Abgeordneten eingefallen. Und es ist im Moment so, dass sich ein kritisches Denken bei einem Teil der Abgeordneten, nicht bei allen, bei einem Teil der Abgeordneten, die im Untersuchungsausschuss sind, sich entwickelt hat. Also Sie sehen die vielen Widersprüche, Sie sehen, dass fast komplett, dass alle vom Verfassungsschutz, die befragt worden sind, alle von der Polizei, die befragt worden sind, an Gedächtnisschwund leiden, was die Zeit vom Mord an Michel Kiesewetter und die Ermittlungen betrifft. Und es ist so eine durchgehende Amnesie, dass es wirklich auffallend ist. Und deswegen glaube ich, dass da wirklich offene Fragestellungen sind. Ich habe ja auch in diesem Artikel, den Sie erwähnt haben, geschrieben, dass ich nicht davon ausgehe, dass der Untersuchungsausschuss die These der Bundesanwaltschaft widersprechen wird, nämlich dass Michel Kiesewetter A. ein Zufallsopfer war und B. von Mundlos und Böhnhardt alleine erschossen wurde. Und daraufhin hatte Herr Drexler ja als Schluss in diesem Brief geschrieben, dass das zwar mein Eindruck sein kann vom Untersuchungsausschuss, dass er persönlich aber diese Frage offener betrachtet und dass für ihn dieses Ergebnis noch nicht klar steht.